Ja, ich darf mich am Anfang noch kurz vorstellen, liebe Geschwister. Ich grüße euch herzlich. Mein Name ist Ulrich Weinhold. Ich kenne einige von euch hier durch die Eigenschaft, die ich hatte als Leiter von christliche Fachkräfte und Hilfe für Brüder. Da durfte ich 20 Jahre lang mitarbeiten und das Ganze ein Stück lang auch leiten. All das, was heute Coworkers heißt. Und bin jetzt seit 2 Jahren, weil ich mit 50 dann es nochmal für gut und richtig befunden habe, auch an Jüngere abzugeben und da auch ein sehr starkes Team habe, das übernommen hat, gewechselt. Wir wollten eigentlich ins Ausland gehen, aber wie das so in Corona-Zeiten ist und wie das mit Nordkorea ist oder mit Kuba und mit anderen Ländern, es ist manchmal gar nicht so, wie man denkt. Und ich bin im Osten hängen geblieben, im Stuttgarter Osten und bin dort nochmal ganz neu in Gemeindearbeit gerufen worden, ins Ehrenamt. Ihr seht also hier gerade unser Gemeindehaus mitten in der Stadt am Stöckach. Da wohne ich mit meiner Frau Anke und bin eingestiegen bei der Arbeit vom Seehaus, Strafvollzug in freien Formen. Einige haben vielleicht mal von dem Tobias Merkle gehört und seiner Idee, dort in Leipzig und in der Nähe von Stuttgart eben Häuser aufzubauen, wo Jugendliche, die eigentlich im Gefängnis sind, also die sind ganz regulär im Gefängnis, werden aber an uns überstellt und werden dort von gläubigen Familien begleitet und betreut. Das ist eine Arbeit, die auch eine missionarische Komponente hat. Also wir haben über 60% muslimische Jungs zurzeit bei uns. Die hat aber auch und vor allem eine Arbeit oder eine Komponente, Menschen wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist ein Stück meine Aufgabe. Ich bin dafür da, mit Opfern zu arbeiten, Opfern von Straftaten und Opfer und Täter ein Stück in eine Aussöhnung zu bringen. Das sind Dinge, die im Strafvollzug nicht immer gelingen. Also wer mal ein Stück im Gefängnis war und sieht, wie das Ganze auch dort sehr mühsam ist zu leben, der sieht, dass viele Täter sich dort eigentlich mehr oder weniger mit sich selber beschäftigen. Und wir versuchen über bestimmte Trainings- und Gesprächsformen Opfer und Täter dahin zu bringen, dass sie sich wieder begegnen können, was für viele Opfer ganz wichtig sind, weil denen oft nicht hilft, dass jemand einfach nur verurteilt wird. Das hilft Opfern bei dem, was sie erlebt haben, zu bewältigen, gar nicht so sehr. Aber das soll heute nicht mein Thema sein, sondern meine Frage an euch ist, was ist das Letzte gewesen, bevor ihr heute in die Gemeinschaft gekommen seid? Ich wollte es noch in die Präsentation einbauen, aber mein Telefonakku ist runter. Sonst hätte ich es euch noch. Aber was ist so ziemlich das Letzte, was man liest, wenn man hier in die Gemeinschaft kommt? Man geht den Berg hoch. Bitte? Die Wahlplakate könnte man auch lesen, aber hier im Berg hoch waren, glaube ich, gar keine mehr. Man kommt hier den Berg hoch und bevor man einschwenkt zur Gemeinschaft, geht vielleicht der Blick noch mal kurz nach rechts. Ich habe vor uns gedacht, Steilvorlage, echte Steilvorlage. Auf die Gartenbank. Auf die Gartenbank, sehr gut. Und was steht auf der Gartenbank? Der Ham ist der Ham. Genau darum geht's. Genau darum geht's heute. Der Ham ist der Ham. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich so eine schöne Vorlage kriege. Also immer Augen auf, wenn er zur Gemeinschaft geht. Es gibt immer was zu entdecken. Wo Gott wohnt, ist Heimat. Darum soll es heute gehen. Wo sind wir zu Hause? Und ich hatte ja das große Vorrecht, diese Arbeit von Coworkers ein Stück zu begleiten. Und vor uns haben wir die Christiane Richter noch gefragt, wie das denn jetzt eigentlich ist, ob sie jetzt wieder hier zu Hause ist. Kann Burundi zu Hause sein? Kann das sein, dass man dort sich zu Hause fühlt? Ich habe kürzlich eine Coworkers-Familie getroffen in Karlsruhe. Die haben gefroren wie die jungen Hunde. Jetzt im Januar in Deutschland. Die arbeiten eigentlich in Tansania. Und die haben gesagt, wir wollen endlich wieder heim. Weil auch dieser ganze Heimataufenthalt mit den ganzen Gemeindebesuchen und immer schön aus dem Koffer rein und raus und rein und raus. Und ich sage, es ist schön, wenn du überall im Mittelpunkt stehst, wenn du so auf Gemeindebesuch bist, aber manchmal ist es auch zu viel im Mittelpunkt. Kriegst eigentlich, das heißt Heimataufenthalt oder Heimaturlaub, aber die sagen, Urlaub ist es nicht. Urlaub ist es, wenn wir wieder zurück in Tansania sind. Was weckt Heimatgefühle? Anke und mir geht es so, wir durften ja nicht so lange im Ausland sein, aber wir waren ein Stück im Kongo gewesen und dann nochmal in Laos. Es gibt so eine Art von Holzfeuergeruch. Da bist du sofort wieder in Afrika oder Asien. Das ist dieser Geruch, so ein bisschen nasses Holz. Und wo du sagst, das ist es. Wenn jemand noch ein paar Plastikbeutel mit verbrennt, weißt du, jetzt bist du genau in Uganda. Genau das. Was weckt bei euch Heimatgefühle? Ist das zu Hause? Hier zu sein, heute Nachmittag? Vielleicht dann auch bei Kaffee und Kuchen? Ich glaube, wir als Erzgebirgler, Vogtländer, also ich komme aus Limbach im Vogtland, da ist man schon besonders, man sagt so schön, Schollen verbunden, also da sind wir gerne daheim. Anton Günthers Lied, der Hamm ist der Hamm. Ich kann es nicht auf Erzgebirgisch vorlesen, aber ihr wisst, was dort steht. Ne? Das hat man mal durch schon von der Eltern gehört. Dann hat es wieder ein Vater gelehrt, dem sagen wir alle und bleiben auch dabei, der Hamm ist der Hamm, näher der Hamm möchte ich sein. Was ist denn eigentlich der Hamm? Hier? Es war ja jetzt nicht ausgemacht, aber du sagtest gerade, ich wusste das vorher nicht, du sagtest das gerade so, der Stefan Püschmann ist heimgegangen. Und das sagen mir also, aber für mich ist echt die Frage, deshalb heute die Predigt, ist das für uns zu Hause? Sind wir so sehr daheim? Oder ist dieses daheim, was hier unter daheim ist, vielleicht doch manchmal zu sehr unser Zuhause? Es ist ein besonderer Sonntag. Wir haben jetzt in der letzten Zeit einige dieser besonderen Sonntage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr gestern Nachrichten gesehen habt. Leute kommen in die Heimat zurück. Israelische Geiseln, die gestern 481 Tage, wenn ich es richtig weiß. Von denen wäre niemand drauf gekommen zu sagen, die Zeit bei der Hamas, die war okay. Ja, das war eine hoffentlich vorübergehende Zeit für hoffentlich viele, die noch freikommen. Wie sind wir hier unterwegs? Sind wir unterwegs nach Hause und das hier ist nur vorübergehend oder kam jetzt ein bisschen zu spät, weil unten bei Richters am Tisch ging es gerade um verschiedene Meisterschulen. Ne? Also da macht der Manuel Meisterschule und der Hannes macht Meisterschule und wir kennen ja diese jungen Leute noch etwas sehr viel jünger. Ne? Also ihr werdet natürlich älter, wir Alten werden ja nicht älter, das ist ja das Gute daran. Und man sieht, wie ihr euch so weiterentwickelt und Familienvater werdet und Meisterschule macht und so weiter. Und wir beschäftigen uns natürlich hier auf der Erde mit unserem Leben und das ist völlig normal. Aber ich frage mich in der letzten Zeit mehr und mehr, also bin jetzt auch über 50, habe gestern den 80. Geburtstag meines Vaters gefeiert. Und ich frage mich schon ein bisschen, ist es uns eigentlich klar, dass wir hier nicht dauernd sind, dass das nur eine Durchgangsstation ist? Und ich glaube, das Problem für uns ist, und das ist der Unterschied ein bisschen zur Christiane, dass die Christiane vorher hier gewohnt hat, dann in Burundi war, dann wieder hierher kam. Und wenn wir das hätten, wenn wir vorher im Himmel gelebt hätten und wären jetzt 20, 50, vielleicht einige von euch 70, 80 Jahre, wären jetzt hier, wir würden sagen, bald geht's wieder zurück. Aber wir haben dieses Vorwissen nicht. Und deshalb kann es uns relativ schnell geschehen, dass wir uns hier sehr fest einrichten. Und deshalb habe ich euch heute einen Chatflug durch die Bibel mitgebracht. Wenn jetzt ganz schnell ein paar Bibelstellen nur antippen, könnt ihr alle in Ruhe nachlesen, aber ich weiß, dass ihr gestandene Christen seid und die meisten von euch die Bibelstellen sowieso aus dem Kopf können. Aber mir ist es wichtig, die nochmal in der Zusammenfassung zu lesen und uns bewusst zu machen, es war vor uns auch so, dass Menschen, die mit Gott unterwegs waren, ihre Heimat mit Gott irgendwie gar nicht so richtig auf dem Plan hatten, auf dem Schirm hatten. Und das ist keine Schande. Wenn es uns am Ende dann doch immer wieder gelingt, die Orientierung in die richtige Richtung zu kriegen. Fangen mit Jakob an. Gott treffen, wenn man heimatlos ist oder seine Heimat los ist. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Was ist vorher alles geschehen? Seinen eigenen Bruder aufs Kreuz gelegt? Hat seinen eigenen Vater fürs Erbe aufs Kreuz gelegt? Die Mutter hat noch mit dabei geholfen. Die Mutter hat ihm jetzt auch geholfen, diese Flucht zu arrangieren. Ne?
der Sohn soll sich ein ordentliches Mädel suchen, nicht hier aus der Gegend wie der Esau. Ne? Und so kriegt man den Alten dazu, den Jakob dann doch ziehen zu lassen. Jakob haut ab, er hat das Erbe, er hat den Segen, aber er hat einen extrem hohen Preis dafür bezahlt. Und jetzt geht er weg, kommt irgendwo hin, legt sich auf den Stein zum Schlafen, sieht diese Himmelsleiter, sieht Engel von oben nach unten steigen und wieder zurück. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Super aktuell in unserer Zeit. Es wird diese Verheißung für dieses Land uns beschäftigen bis zuletzt. Egal, ob es die Hamas ist oder wer es auch immer ist. Es wird uns beschäftigen bis zuletzt. Und nun wacht Jakob auf. Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Hast du das schon mal erlebt in deinem Leben? Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, dass du vielleicht irgendwo in einer Kinderstunde oder in einem Jugendkreis oder in einer Gemeinschaftsstunde oder in einer Bibelstunde oder wo auch immer saßt oder vielleicht in deiner stillen Zeit und dir ist völlig überraschend klar geworden, jetzt, genau jetzt, redet Gott mit genau mir. Kannst du dich daran erinnern? Vielleicht völlig überraschend, irgendeine Kinderbibelwoche, wo die Eltern dich hingeschickt haben. Ich musste immer zu solchen Kinderbibelwochen gehen, ich wollte da nie hin. Es war am Ende dann nicht schlecht, aber vorher wollte ich nie hin. Aber ich habe einige der größten geistlichen Sprünge bei solchen Sachen gemacht. Nach Reutnitz wollte ich immer zur Jugendfreizeit, da war es eher umgekehrt. Da hat man tausend Sachen Blödsinn gemacht, aber nicht so viel Geistliches mitgenommen. Aber vielleicht ist es bei dir auch so gewesen. Wo ist dein Zuhause-Erlebnis gewesen, wo du sagst, da habe ich Gott getroffen? Gott erleben, wenn man neue Heimat sucht. Das Buch Ruth, Tragödie. Man zieht weg aus Bethlehem, weil man denkt, dass man woanders vielleicht doch noch was zu essen bekommt. Man geht, und das ist so ein Dauerproblem, Israel gewesen, man geht immer dorthin, wo man eigentlich nicht hingehen soll. Man geht nach Ägypten, wenn es heißt, man soll nicht nach Ägypten gehen. Hier ist man nach Moab gegangen, sollte man eigentlich auch nicht hingehen. Aber wir sind manchmal so drauf, dass wir an der falschen Stelle suchen. Und für Naemi und ihren Mann und ihre zwei Söhne wird das Ganze zu einer Supertragödie. Naemi verliert erst ihren Ehemann, gewinnt zwar zwei Schwiegertöchter dazu, aber verliert auch noch ihre beiden Söhne. Und dann will sie zurück, dann will sie nur noch zurück nach Bethlehem, das ja bizarrerweise nach Brot genannt ist. Und die eine Schwiegertochter küsst ihre Schwiegermutter, Ruth aber ließ nicht von ihr. Sie sprach aber, sie, deine Schwägerin, ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehr auch du ihm, deiner Schwägerin, nach. Und dann kommt dieses große Wort, wir hören es manchmal in Hochzeiten so, gehört eigentlich, ist gar kein Hochzeitstext, ist eine ganz andere Situation. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Gott und mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden, sagt die Ruth. Und sie wird dort nicht begraben, sondern sie kommt dort als Moabiterin in die Heilslinie Gottes rein. Die ganze Geschichte mit Boas, Wahnsinnsgeschichte. Als Ausländerin. Eigentlich mitverkauft mit dem Grundstück. Also es ging ja gar nicht um Liebe, ne? Wenn man das Ganze als romantischen Film zeigen würde, wie man das heute macht, oder als so ein Liebesroman im Hensler Verlag, das wäre ja ohne Fleisch und Brühe sozusagen, das wäre ja nur Knochen. Total hart, wie an einem Grundstück entlang eine Ausländerin mitverkauft wird und mitheiratet und den Boas heiratet und einen guten Mann findet. Gott erleben, wenn man neue Heimat sucht. Wir wissen gar nichts darüber, warum die Ruth eigentlich so eine Entscheidung getroffen hat. Wir wissen nichts darüber, was sie gesehen hat bei ihren Schwiegereltern oder bei ihrem Ehemann. Was sie überzeugt hat davon zu sagen, dem Gott will ich nachfolgen. Ja, selbst die Opa, die ja das wahrscheinlich alles einigermaßen gleich miterlebt hat, hat gesagt, ich gehe wieder heim nach Moab, für mich ist vorbei hier. Und Ruth sagt, ich will dort bleiben. Wenn du geistlich deine Heimat bei Gott gefunden hast, willst du da auch zu Hause bleiben? Ist dir das mit Gott so ernst, dass du sagst, Wo der Gott ist, da will ich auch sein. Den sein Volk soll mein Volk sein. Ich will mit dir begraben werden. Ich habe bei der Ruth so gedacht, wir sehen das Zeugnis einer Frau, die am Anfang gar nicht weiß, vielleicht auf was sie sich einlässt und die gar nicht erwarten darf, dass sie in diese Heilslinie Gottes reinkommt. Wir erleben das bei uns in Stuttgart in der Gemeinde. Ein junger Mann, Hiwa, der als minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland kommt, von einer Familie aufgenommen wird, die eine Gipskartonwand in ihr Schlafzimmer einziehen muss, damit sie einen Platz für ihn hat. Hiwa ist mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen, hat in 2 Jahren Deutsch gelernt. Wir haben noch nie in unserer Gemeinde so einen Evangelisten gehabt wie ihn. Jeden Freitag auf der Straße, hat ein Lebenszeugnis gerade bei YouTube gegeben. Über 100.000 Leute, die das angeguckt haben. Also einfach nur Hiwa, H-I-V-A, mal eingeben, 20 Minuten. Könnt ihr Stadt-Tatort gucken heute Abend, ist besser. Und man sieht einen Tatort Gottes. Man sieht, wie Gott einen Menschen herausrettet und zubereitet. Und der Hiwa bringt uns jedes Wochenende neue Leute in die Gemeinde. Das ist unglaublich. Neue Heimat bei Gott finden. Wir gucken zu David und gucken uns nur 3 von seinen vielen Psalmen an. Gott erleben, wenn man lange keine Heimat hatte. Wir kennen die Geschichte von David. Natürlich hatte der als junger Kerl eine Heimat. Er war der jüngste Sohn von Isai, hütete die Schafe vom Vater fast vergessen, als es darum ging, den nächsten König rauszusuchen nach Saul. Dann kommt er raus, scheinbar ganz groß, bringt den Goliath um, kommt raus, kommt an den königlichen Hof, aber dort bei Saul stirbt er fast. Und wenn wir seine Psalmen lesen, sehen wir die Sehnsucht eines Mannes, der irgendwo zu Hause sein will. Wenn man sich in David seine Geschichte anguckt, ist es die Geschichte von einem Mann, der unglaublich lange auf der Flucht war. Es gibt so diese Geschichte von diesen verschiedenen Höhlen. Ich habe früher gerne Robin Hood gelesen und so wie die da alle im Nottingham Forest und so im Lagerfeuer saßen, große Eichen, alle ihre langen Pfeil und Bögen irgendwo an die Wand gestellt. So liest sich manches in der Bibel, wenn man dort liest, wie einige der wildesten Männer aus Israel sich dem David angeschlossen haben in der Höhle von Adullam. Und es heißt dort irgendwie, es waren Männer mit Gesichtern wie Löwen. Also ich stelle mir da richtige Profi-Krieger vor, die es richtig drauf hatten. Und mit denen zieht er durch die Lande, schließt sich mal den Philistern an, muss mal dort in Deckung gehen, muss mal dies machen, das machen und erlebt große Tragödien. Endlich hat er ein Zuhause gefunden für sich und seine Männer. Es gibt eine Kleinstadt, die sie ihr Zuhause nennen, wo sie ihre Frauen und Kinder zurücklassen, um wieder auf Kriegspfad zu gehen. Und während sie draußen sind und kämpfen, wird diese Stadt verloren gehen. Kurzer Bibelkenntnistest, welche Stadt? Ziklag, genau, Ziklag. Ziklag wird zum Prüfstein für David. Sie kommen zurück, die Stadt scheinbar im Brand gesteckt. Alle weg, ganze Familien, alle weg. David hat solche Angst, dass er zu Gott betet. Er sagt, was sollen wir jetzt machen? Meine eigenen Männer legen mich um. Die Männer waren so zornig, dass sie ihre Familien verloren haben, dass sie bereit waren, ihren eigenen Leiter umzubringen. Und David weiß das und weiß, heute Abend sterbe ich, wenn ich hier keine Lösung präsentiere. Und er hat keine. Ist das vielleicht für uns auch manchmal so, dass wir manchmal gar keine Lösungen haben, dass wir gar nicht wissen, was wir raten sollen oder gar machen sollen? Gott schenkt ihm Gnade, sagt ihm, zieh denen hinterher, ihr werdet alles wiederkriegen, ihr werdet sogar doppelt wiederkriegen. Er holt alle seine Leute wieder raus. Alles wird am Ende wieder gut. Aber es bleibt diese Sehnsucht, die wir in dem Psalmen sehen. Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Psalm 23, was für ein Wunsch. Psalm 24, was für eine Frage. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Seid ihr eigentlich froh, dass ihr heute hier sein könnt? Dass ihr hier in Freiheit zusammenkommen könnt, dass wir hinterher Kaffee und Kuchen haben können? Wahrscheinlich sogar was übrig haben werden. Dort in Burundi würde wahrscheinlich nichts übrig bleiben. Ich habe im Kongo gearbeitet, die Leute haben einmal am Tag eine Mahlzeit gehabt damals. Da ist alles, aber wirklich alles abgeputzt worden, was es irgendwie zu einem Gemeindeessen gab. dass wir geistlich Nahrung haben können, dass wir als Gemeinde zusammen sein können, müssen uns nicht verstecken können, mit Trompeten hier Musik machen, ohne dass wir aufpassen müssen, was die Nachbarn sagen. Dass uns ja niemand anzeigt. Psalm 26, Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Mein Fuß steht fest auf rechten Grund, ich will den Herrn loben in den Versammlungen. Ist das für uns eine Freude, dass wir ein Gemeindehaus haben dürfen? Oder haben wir vor uns schon alle wieder gedacht, boah, Gemeindehaus putzen im April, ist es wieder soweit. Ich lerne Gemeinden kennen, die zu Mieter sind und die rausgekündigt werden in Großstädten, ne? Weil einfach der Investor dort neu bauen will und die sich dort in München oder so die Hacken ablaufen, um irgendwo einen Gemeinderaum zu finden. Ist gar nicht so einfach. 6.000, 7.000, 8.000 Euro im Monat Miete, trotzdem kriegst du nichts, wo eine Küche dabei ist. Ja, kann man auch für vieles dankbar sein, was man hat. Und Psalm 27 ist mir nochmal groß geworden. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Haus des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf seinem Felsen. Fällt euch was auf bei dem Bibelvers? Vers 4. Was ist der Wunsch und was ist die Realität? Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne. Was würde er gerne haben? Bitte?
Im Hause des Herrn bleiben.
Genau, und in welchem Haus des Herrn? Ganz wichtig. Genau, im Tempel. Gab es den Tempel damals schon? Hätte er ihn gerne gebaut? Durfte er ihn bauen?
Ne?
Erster Salomo. Der Mann hat einen Wunsch gehabt. Ich habe ihn ja gerade vorgestellt als Mann, der eher Krieg getrieben hat, der das gemacht hat, Goliath bekämpft und dies und das. Was dieser Mann wollte, war Gott ein Haus bauen. Und er durfte es nicht. Aber wir sehen hier so dieses Ding, ne, was man so mit Kindern spielt. Du hast einen Wunsch frei und dann kommen drei Sachen. Du hast einen Wunsch frei. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern. Ich würde gern in seinem Tempel Gott sehen. Ist unser Zuhause vielleicht bei uns zu Hause, würden wir gern sagen, also eins hätte ich gern, ich hätte gern noch eine Dusche im Obergeschoss, dann kann ich abends. Ne? Eins hätte ich gern, ich würde dieses Jahr gerne nach Griechenland in Urlaub. Eins hätte ich gern, eins hätte ich gern, eins hätte ich gern. Wie sehr sind wir darauf fokussiert, Gott zu treffen? Und zu Davids Zeit war das der Tempel, den sein Sohn Salomo dann bauen durfte. Ich überspringe das jetzt bewusst mit dieser großen Frage, die Salomo hat, denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Also Salomo durfte dann bauen, aber man merkt ihm in 1. Könige 8 an, er hat riesen Respekt vor der Aufgabe. Und ihm, ich glaube, der hat wirklich ganz großen Respekt gehabt, als diese Herrlichkeit Gottes einzieht in den Tempel. Und dann betet er, lass deine Augen offen stehen über diesem Haus Tag und Nacht, über der Stätte, von der du gesagt hast, du sollst mein Name, da soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet. Und wenn du es hörst in deiner Wohnung im Himmel, wollest du gnädig sein. Da ist einer hin und her gerissen. Wo ist denn nun Gott? Ist er hier? Ist er wirklich in dem Haus, das wir ihm gebaut haben, als irdische Menschen? Oder ist es oben im Himmel, in seiner Wohnung? Dort ist er. Herr, lass deine Augen offen stehen über diesem Haus. Und ich habe es bewusst falsch vorgelesen. Es steht nämlich nicht dort Tag und Nacht. Wir haben immer so Tag und Nacht, 24 Stunden geöffnet, Tag und Nacht. Bei ihm steht es dort Nacht und Tag. Und ich glaube, es steht deshalb dort, weil Salomo wusste, wann die schweren Stunden sind. Die schweren Stunden waren gar nicht so sehr tagsüber, wenn man so ein Volk regiert. Ich glaube, die schweren Stunden waren bei ihm nachts, wenn er nicht schlafen konnte, wenn er sich unsicher war, wie es weitergehen soll. Wo sind wir zu Hause, wenn es um unsere Sorgen geht? Wo sind wir zu Hause, wenn wir nicht schlafen können? Ist jetzt nicht so, dass man sagt, dann geht er rauf ins Gemeinschaftshaus und dann kommt er hierher und ne, wir leben in einer anderen Zeit. Aber wie ist das für uns? Wo gehen wir hin mit unseren Sorgen? Und ist die Frage für uns nicht auch eine große Frage? Ist Gott wirklich da? Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Der Herr Jesus kommt als Gottes Sohn und in Johannes 14 sagt er dann, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch diese Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Ist das unser Zuhause? Ist das das, worauf wir ausgerichtet sind? Dass wir eine Eigentumswohnung im Himmel haben, die auf uns wartet? Dass da auch einer auf uns wartet, der uns dorthin holen will? Ist uns das bewusst, dass ein Stefan Püschmann jetzt eine Wohnung hat bei Gott? Heimgegangen? Paulus auf dem Areopag, Apostelgeschichte 17, er beschreibt diesen Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde. Und jetzt dreht er das Ding total um. Also Salomo hätte sich die Ohren geläutert, wenn er plötzlich hört, Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Nein, dieser Gott überblickt die ganze Welt, hat das ganze Menschengeschlecht gemacht, hat sie auf dem ganzen Erdboden ausgebreitet. Er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen sollen und in welchen Grenzen sie wohnen. Das ist für uns vielleicht auch mal ganz gut, wenn wir zurzeit Nachrichten sehen und uns da manches vielleicht ein bisschen verrückt macht, weil Leute verrückt sind. Egal, wie die jetzt heißen, ich werde jetzt bewusst keine Politikernamen nennen. Die haben alle ihre begrenzte, beschränkte Zeit. Und wenn es Gott gefällt, nimmt er heute Nacht jemand weg, von dem wir gedacht haben, dass er die ganze nächste Woche die Schlagzeilen beherrschen wird. Das macht Gott einfach so. Kein Mensch, nicht der höchste Politiker und nicht der höchste Regent, kann seiner Lebenszeit eine Elle zufügen. Es läuft alles genauso, wie Gott es plant. Und es ist ganz spannend, für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Gott ist nicht zu weit weg, um nicht helfen zu können. Gott ist nicht zu weit weg, um nicht hören zu können. Ist uns das bewusst, dass Gott bei uns zu Hause sein will? Ist das vielleicht auch manchmal so, dass wir so ein Bild haben, dass Gott ganz weit weg ist, ganz weit weg oben im Himmel ist oder irgendwo anders? Nein, Gott möchte bei uns sein. Paulus hat am Areopag eher den intellektuell gebildeten Leuten was erzählt in Athen. Den Leuten in Korinth sagt er es anders. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Daheim ist daheim. Wo sind wir denn jetzt daheim? Ist uns das so, dass wir das wie Paulus sagen können? Wir begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Wir haben gestern gerne den 80. Geburtstag von meinem Papa gefeiert. Das war in so einem Nebengebäude von der Kirche. 250 Meter weiter ist das Familiengrab von uns. Kam mir gestern so. Mein Opa ist 81 Jahre alt geworden. Mein Vater hat gestern eine ziemlich knackige Andacht gehalten zu seinem Geburtstag. Er hatte viele auch nichtgläubige Leute eingeladen gehabt. Sind wir getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn? Ist uns das wichtig, dass wir uns bewusst machen, wir sind hier nur auf der Durchreise? Ein letzter Punkt, Hebräerbrief an die Diaspora-Gemeinde der Hebräer. Leute, die aus dem Volk Israel waren und nun sehr wahrscheinlich im Römischen Reich lebten. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Zu ihm lasst uns hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ist das für uns? Ist das so, dass wir den Blick nach vorne haben? Paulus sagt es mal so, ich aber habe Lust. Weiß jemand, wie es weitergeht? Abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Was auch viel besser wäre. Dann sagt er, ich bleibe noch hier um euretwillen, aber er sagt, wenn ich könnte, wie ich wollte, wäre ich sofort bei Gott. Und ich glaube, unser Problem ist, dass wir dadurch, dass wir Gott nicht von früheres her kennen, dass uns das deshalb manchmal ganz weit weg ist. Wenn wir wüssten, wie gut Gott ist, wie gut die Ewigkeit ist, würden wir vielleicht mit manchem, was hier ist, ganz anders umgehen. Vielleicht würden wir manches nicht ganz so ernst nehmen. Vielleicht würden wir uns von manchem, was hier ist, nicht ganz so verrückt machen lassen. Vielleicht würden wir von manchem, was hier stattfindet, uns nicht ganz so runterziehen lassen. Vielleicht würden wir in manches, was hier stattfindet, auch nicht ganz so viel investieren. Vielleicht würden wir unsere Prioritäten anders setzen, weil wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen wir. Ich habe noch niemand erlebt, der nach Südtirol in eine Ferienwohnung gefahren ist, gesehen hat, dass die Fliesen in der Dusche ein bisschen altmodisch sind und ist dann runter zum Baumarkt gefahren, hat sich eine Hildi gemietet, Fliesen gekauft und hat in den 2 Wochen Urlaub in Südtirol denen mal das Bad aber so richtig schön neu gemacht, damit es wieder ordentlich ist, um dann abzureisen. Also ich glaube, jede vernünftige Frau hätte irgendwann gesagt, wir haben hier Urlaub und das ist nicht unsere Wohnung. Wir gehen in 2 Wochen wieder weg. Lass die Fliesen, wie sie sind. Übertragen auf uns. Wo ist es vielleicht bei uns dran, auch nochmal neu drüber nachzudenken, wohin wir uns investieren, wo wir unsere Zeit reinstecken, an die Gemeinden in Dorf Chemnitz, in Burundi, überall auf dieser Welt, sich daran erinnern lassen, dass man hier keine Heimat hat. Was immer man auch hat, wir haben ja auch viel. Also wir haben schon Dinge, es stehen in Autozulassungen unsere Namen drin, es stehen in Grundbüchern unsere Namen drin, es stehen auf Sparbüchern unsere Namen. Wir haben ja Dinge und wir können ja dann alles so ganz einfach raus. Aber wie gehen wir damit um? Ein Lied, das in der englischsprachigen Welt eine große Rolle spielt, habe ich ins Deutsche mal hierher übertragen. Ich bin nur ein armer, wandernder Fremder, der durch diese Welt reist. Es gibt keine Krankheit, keine Mühsal, keine Gefahr in dem hellen Land, in das ich gehe. Ich gehe dorthin, um meinen Vater zu sehen und alle meine Lieben, die fortgegangen sind. Ich gehe einfach über den Jordan. Ich gehe einfach nur nach Haus. Was ich euch heute mitbringen wollte, dass man seine Heimatgefühle mal neu einordnen lässt und, im Deutschen ist das schön, muss man nur Buchstaben drehen, dass man sich mal neu einnorden lässt. Ihr kennt das vielleicht? Der Kompass zeigt immer nach Norden, das ändert sich nicht. Und die Landkarte, die wir vielleicht in der Hosentasche haben oder die unsere Bibel ist, die haben wir die ganze Zeit dabei. Beim Einnorden passiert ja, dass man die Landkarte so dreht, wie der Kompass die ganze Zeit richtig zeigt. Und vielleicht ist es auch für uns dran, 2025 im Februar mal drüber nachzudenken, dass wir vielleicht manche unserer Landkarten, unserer Lebenslandkarten ein kleines bisschen drehen müssen, damit sie wieder zu dem passt, was unser Kompass uns eigentlich gesagt haben will. Dass nämlich Norden ist, wo Norden ist, und dass der Hamm ist, wo Gott ist. Ich möchte noch mit euch beten. Wer kann, möge dazu aufstehen. Lieber Herr, wir sind unterwegs in der Welt. Wir sind vielleicht 70, vielleicht 80, wenn es hochkommt, vielleicht sogar 90 Jahre hier. Wir erleben Dinge, die schön sind, leben in einer Welt, die in vielem auch gut zu uns ist. Zur selben Zeit wissen wir auch, dass diese Welt böse sein kann und an vielen Stellen böse ist. Wir sehen Menschen in großer Not, auch in geistlicher Not. Wir sehen Menschen, die verloren gehen werden. Zur selben Zeit sehen wir darauf, dass du uns ein himmlisches Erbe zubereitet hast, in das du jetzt zuletzt den Stefan Püschmann geholt hast und vielleicht noch viele andere in der letzten Zeit, von denen wir hier in dem Raum wissen. Ist das unser Daheim, Herr? Bist du unser Zuhause? Du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Lebensstile, du kennst unsere Prioritäten. Du weißt, wie wir mit unserer Zeit, mit unseren Ressourcen, mit unserem Wissen, mit unserer Kraft umgehen. Und du kannst für jeden Einzelnen von uns zeigen, ob das so richtig ist. Kannst du uns zeigen, ob Veränderung dran ist. Kannst du uns helfen, Herr, dass nicht nur der Kompass, sondern auch unsere Lebenslandkarten so ausgerichtet sind, dass wir 2025 und bis zum letzten Schritt in unserem Leben in die richtige Richtung gehen, dass wir uns nicht verzetteln, dass wir nicht anfangen, an den falschen Stellen zu viel Zeit zu investieren. Du siehst uns in diesem Leben, in dem viele um uns herum Angebote machen, in dem viele um uns herum Fragen aufwerfen, die eine Antwort brauchen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir die Antworten mit dir zusammensuchen und sie dann auch leben, dass es dir zur Ehre ist und Menschen durch dieses Leben eingeladen werden, auch so eine Wohnung bei dir zu bekommen. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch dich. Daran wollen wir uns festhalten, Herr, auf dem Weg zu dir, an deiner Hand. Amen.